wenn jemand weiß, dass ich Philosophie studiert habe, dann heißt es immer, ey, kannst du was Philosophisches sagen? So, okay, und bei dir, Linguistik, kannst du was Langweiliges sagen?
Warst du gemein? Das ist unfassbar.
Nervenkitzel, dein Filmpodcast.
Hallo Simon.
Hallo Joe.
Wir sind ja in Norwegen und haben eine Reihe geplant, wo wir Filme besprechen, die irgendwie ansatzweise was zu tun haben mit Norwegen. Deswegen besprechen wir heute einen irischen Film von einer indischen Regisseurin.
Aber Irland sieht sehr aus wie Norwegen.
Ja, finde ich auch. Und ich meine, der Vibe es ist zwar irische Folklore, aber theoretisch hätte das da ja genauso hier spielen können. In einem dieser wunderschönen Wälder, die wir hier sehen, wenn wir aus dem Fenster gucken. Wir besprechen heute den Film The Watchers, der im Deutschen erschienen ist unter dem Namen They See You. Der Film ist ja gerade neu auf Netflix erschienen. Deswegen haben den wahrscheinlich viele von euch auch gerade irgendwie geguckt. Und wir sind gespannt, wie wir den Film finden. Ich
Genau.
bin sehr gespannt. Ich habe ja auch dich im Vorfeld. Wir haben noch nicht so viel drüber geredet, glaube ich.
Wir haben den gerade zum zweiten Mal gesehen.
Ja, und gestern zum ersten Mal.
Bin ich eingeschlafen.
Genau. Also hast du den im Grunde zum ersten Mal gesehen.
Also der ist auf jeden Fall, ich habe ein
Paar Plotholes entdeckt.
paar Plotholes haben sich geschlossen.
Ah, na, das ist ja erstmal nicht schlecht.
Ja.
Der Film ist am 6. Juni 2024 in die deutschen Kinos gekommen und es handelt sich um eine Filmadaption eines Romans von dem irischen Autor A.M. Shine. Und die Hauptrollen spielen Dakota Fanning, Owen Foray und Georgina Campbell.
Kannst du davon ein?
Ja, Dakota Fanning kenne ich ganz gut, die Hauptfigur, die mag ich auch ganz gerne.
Die fand ich super.
Ja, ne?
Sie hat sich sehr viel Mühe gegeben. Auf jeden Fall einen mehrschichtigen Charakter dargestellt.
Ja, die ist auch gut gecastet für die Rolle.
Ja,
Irgendwie,
perfekt.
sie ist ja sehr, sehr ernst, aber auch sehr cool. Ich habe ihr das auf jeden Fall irgendwie abgenommen, was sie da macht. Ja, und der Film, da wurde Regie geführt von Ishana Shyamalan.
Wir haben gedacht, der ist von ihrem lieben Vater. Weil wir nur den Nachnamen gelesen haben.
Ja, ich habe das auch so gelesen, dass das der neue Shyamalan-Film ist, aber ist es ja auch irgendwie. Aber es ist tatsächlich von seiner Tochter, was echt interessant ist.
Sehr talentierte Familie.
Ja, absolut, absolut. Wir haben ja leider die legendäre Folge,
Die verlorene Folge.
die verlorene Folge, ja, nicht hochgeladen eben, wo wir den Film Trap besprochen haben.
Und das trägt auf jeden Fall die Handschrift des Vaters, dieser
Finde ich
Film.
absolut. Absolut. Und ich denke auch, er hat sich vielleicht ein bisschen eingemischt. Weil
Ja.
er hat ja auch produziert und so. Außerdem ist sie ja bei ihm aufgewachsen. Und trotzdem der zweite Shyamalan-Film, den wir besprechen. Nur nicht für unsere Zuhörer.
Ich meine, die Trap-Folge, keine Ahnung, die geht, glaube ich, 16 Stunden,
Ja, ich glaube auch.
wo wir jede
So in.
Szene haargenau analysieren und
Ja.
auf jedes Barthaar achten.
Wir haben die Folge auf jeden Fall. Sie steht zur Verfügung. Wir müssen sie nur irgendwann noch in den nächsten Jahren. Also weil wir auch Jahre brauchen dafür schneiden. Und dann werden wir mal schauen.
Ja, wir sind gerade mit Spotify im Gespräch, weil solche großen Folgen, die brauchen eine extra Genehmigung.
Ja.
Deswegen sind wir nach Norwegen gezogen, weil hier andere Richtlinien gelten. Spotify ist ja ein schwedisches Unternehmen und Norwegen und Schweden sind gute Freunde. So wie wir.
Richtig. Super.
Worum geht's?
Also es geht um Mina. Mina arbeitet in einem Zoogeschäft. Und Mina soll einen Papagei transportieren und
Es ist ein
irgendwohin
Sittich.
liefern. Parrot.
Sittig.
Steht hier.
Nee, nee, nee.
Gut. Ich kann dir das ganz genau sagen. Das ist ein Papagei.
Nee, das ist ein. Das habe ich extra gegoogelt. Das
Und
ist ein Kanui oder so.
ich hab psch gesagt.
Kannst du mich nicht
A
schützen?
Golden Conure
Ja.
Parrot. Also es ist eine Parrot, es ist eine Papageienart.
Okay. Auf jeden Fall ein sehr schöner Vogel.
Den gibt es aber wirklich, habe ich gerade gesehen. Ja.
Ja.
Golden Parakeet heißt der eigentlich. Also ganz wunderschön orange. Hier auf dem Bild, das ich gerade sehe, ist er strahlend gelb.
Kriegt man gleich Bock auf so ein Mango-Eis. Oder eine echte Mango, je nachdem.
Auf jeden Fall kommt sie auf ihrem Weg durch einen Wald, wo eh schon so sich Legenden irgendwie drum drehen und wo irgendwie scheinbar so Leute verschwinden. Ihr Auto fährt nicht weiter, sie steigt aus. und wird dann offensichtlich auch da irgendwie verfolgt und wird dann scheinbar so gerettet von einer alten Frau, die sie mitnimmt in ihre kleine Hütte.
Genossenschaft.
In ihre Genossenschaft, wo sie gemeinsam lebt mit zwei anderen jungen Menschen. Das ist ja ab sofort auch Minas Zuhause.
Es ist so eine Art Schutzbunker, der die Insassen, sage ich mal, weil die auch irgendwie gefangen sind, beschützt vor den vor der Bedrohung, die draußen im Wald auf sie lauert und die sie ohne diesen Bunker schutzlos ausgesetzt wären und schlimm sterben. Weil wir sehen ja am Anfang des Films ja diese Szene von dem Mann, der Kira, der versucht daraus zu fliehen und wird von dieser Bedrohung geschnappt.
Ja.
Also sehr, sehr gefährlich.
Genau, und wir kriegen im Laufe des Films erzählt, dass es sich offenbar um Fairies handelt, die diesen Wald bewohnen. Und die Fairies werden als die Watcher bezeichnet, weil sie offenbar die Menschen in diesem, ja, in diesem kleinen gläsernen Bunkerkasten beobachten. Ja, es gibt so Regeln, ähnlich wie bei den Gremlins oder so. Also damit die überleben, die Menschen, müssen sie sich beobachten lassen. Sie dürfen sich zum Beispiel nicht wegdrehen vom Fenster, was eigentlich ein Spiegel ist. Also man kann von drinnen nicht rausgucken. Aber die von draußen, die Watcher, können von draußen reinschauen und praktisch die Menschen beobachten. Und das ist offenbar ganz wichtig. Sonst müssen alle sterben.
Mhm.
Ja, und das ist ja eigentlich so das Grundsetting. Und das Ding ist halt, dass Mina sich da nicht so den ihr auferlegten Regeln beugen möchte, sondern ein bisschen rebellisch ist und ein bisschen mutig ist und das auch vielleicht nicht so ganz einsieht. Und deswegen werden im Laufe des Films einige Regeln verletzt, sodass die Bedrohung dann doch immer realer wird. Das Intro mit John, meine ich, dieses Ding, wie fandst du das?
Das wirkte ein bisschen sehr generisch auf mich, wie jeder Horrorfilm irgendwie, und hat am Ende nicht wirklich viel mit dem Film zu tun. Das zeigt halt irgendwie nur, dass da diese Bedrohung ist und man gefunden wird und so.
Hm.
Aber irgendwie fand ich es nicht besonders spannend.
Es werden ja schon so Elemente so ein bisschen eingeführt, die ich nie so ganz verstanden habe. Wie zum Beispiel, dass er da irgendwie scheinbar im Kreis läuft. Also, dass er da irgendwie ja dieses Schild sieht und wir sehen dann eine Nummer. Und er streitet da offenbar eine Grenze und versucht halt, weiß nicht, er hat ein gewisses Zeitfenster nur, weil er schaut sich auf die Uhr und so. Und wir wissen, okay, er hat jetzt nur eine gewisse Zeit, da wie auch immer, irgendwie rauszufinden oder so. Oder irgendwas zu tun. Und dann rennt er los. Dann schaut er wieder auf die Uhr und es ist 6 Stunden später. Und dann kommt er am selben Schild wieder raus. Aber das Element ist, soweit ich weiß, später nicht nochmal aufgeführt worden oder so. Also, dass man wie in so einer Art, wie heißt das denn, also so einer Schleife sich befindet oder so.
Ich glaube, später, als sie nochmal fliehen, sagt Madeline ja, dass der Wald dafür sorgt oder versucht, einen drin zu behalten. Mhm. Und ich glaube, der ist nicht wirklich geloopt oder der ist nicht in eine Schleife gefangen, sondern der hat sich einfach verlaufen und ist im Kreis gerannt.
Das wäre aber richtig dumm. Ja. Weil der war da, glaube ich, schon eine ganze Weile. Und der hat da, glaube ich, schon das ganze Wissen mitbekommen, was Madeline ihnen erzählt hat. Und die haben ja so Tricks, wie sie da auch diesen Wald auch irgendwie, ja, vielleicht nicht erforschen, aber schon ein bisschen. Die sind da ja immer den ganzen Tag unterwegs, weil sie sich ja nur nachts in diesem Bunker befinden müssen.
Aber er war nie weiter als dieses Schild.
Mhm. Ja, ich wundere mich nur, dass er so schlecht im Fährtenlesen ist, dass er es schafft, halt 6 Stunden zu laufen und dann wieder am selben Schild rauszukommen. Und das nicht so also für mich ist das ganz klar ein Loop-Effekt, der uns hier erzählt werden soll. Oder es ist eine optische Täuschung. Sowas kann ich mir auch noch vorstellen. Aber das ergibt nicht so richtig Sinn. Es ist ein Watcher, der sich getarnt hat als Schild.
Nee, wie gesagt, der hat ja irgendwie seine Tricks.
Ja, nee, das auf jeden Fall, ja. Aber die Tricks, die wir später sehen, sind ja mehr so, wie gesagt, man kann, dass die so tun können, als wären sie jemand anders und einen so oder so rein.
Nee, auch der Wald hat Tricks.
Ja.
Ich glaube, die Fairies und der Wald sind nochmal zwei unterschiedliche Entitäten, die miteinander interagieren können und sich halt auch gerade diesen
magischen Wald. Ach so, meinst du, weil der Wald so verflucht ist, so ein bisschen? Und dass er deshalb, also damit auch die Fairies da nicht rausfinden?
Ja, vielleicht.
Vielleicht, ne? Das ist eine gute Idee.
Ich denke, der Film will viel auf die Beziehung zwischen Mensch und Natur hinaus.
Mhm.
Es wird im Intro auch gesagt, dass dieser Wald nur gefunden wird oder nur von verlorenen Seelen gefunden wird, die diesen Wald auch irgendwie aufsuchen wie Motten das Licht.
Ja.
Genau, also werden nur Leute in diesen Wald gelangen, die auch halt irgendwie traumatisiert sind, wie unsere Hauptperson Mina.
Oder auch vielleicht, das kriegen wir ja auch im Laufe der Zeit mit, die den Wald speziell suchen, weil sie da vielleicht denken, irgendwas zu finden oder so. Die haben sich da ja auch verirrt.
Ich meine, alle, die wir kennen, okay, wir wissen es nicht bei Chiara, aber der Daniel
wurde von seinem... Es sind ja nicht viele. Wie gesagt, genau. Es sind ja nur Daniel und Mina und die von den beiden wissen wir, dass denen nicht so gut geht.
Ja, dem Professor ging es auch nicht gut.
Ja, aber der Professor ist da extra hin, ne? Der ist da extra hin. Der hat sich da nicht verlaufen. Der hat das unterrichtet, das Fach irgendwie mit den Fairies und ist dann dahin mit einem ganz klaren Ziel und einer Forschungsreise so ein bisschen, also für sich selber halt.
Aber ist ja trotzdem eine verlorene Seele.
Das stimmt, ja. Das stimmt. Aber er ist nicht durch Zufall da irgendwie reingetrappt worden oder so.
Ja.
Ist auf jeden Fall alles sehr mysteriös. Nach dem Intro lernen wir ja eigentlich dann unsere Mina kennen.
Wie sie in der Zoo-Handlung sitzt und vielleicht, glaube ich, sie guckt Fernsehen oder sowas, ne?
Ich weiß gar nicht, was sie ganz am Anfang macht. Wir sehen auf jeden Fall, wie sie so Leute zeichnet, also Kunden in ihrem Laden.
Mhm.
Und sie raucht und sie ist offenbar jetzt nicht so ganz krass, hat jetzt nicht ganz krass den Spaß ihres Lebens bei ihrer Arbeit.
Genau, sie guckt immer ziemlich tot in die Gegend rum. Ich finde aber in der Zoo-Handlung einen ganz wichtigen oder ganz interessanten Punkt, der so ein bisschen noch im Hintergrund ist, die Fernsehnachrichten, die da laufen. Da redet eine Moderatorin über das, irgendwie, keine Ahnung, das Abroden oder das Abholzen von einem Wald und sie steht da an so einem kaputten Wald und so.
Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Ja, und deswegen, ich denke, so die tiefere Message, die uns Shyamalan geben möchte, ist, dass der Mensch die Natur ausnutzt. Oder ausbeutet.
Ja, um Ausbeutung geht es auf jeden Fall. Ne?
Mhm.
Natur vielleicht ist jetzt so genau noch ein weiteres Thema, wo ich nicht ganz weiß, ob das jetzt wirklich noch mal so krass aufgegriffen wird. Mhm. Aber dass der Mensch die Fairies ausbeutet, das ist ein Thema.
Die Fairies sind so das Bindeglied zwischen Mensch und Natur. Das haben die, es sagt auch hier der Professor in der Aufnahme, so Waldgeister.
Waldgeister, genau. Das ist halt, die sind ja sehr, sehr nah. Die sind ja sehr naturverbunden.
Ja.
Stimmt, ja. Ja, cool. Nee, das ist mir nämlich gar nicht, daran hatte ich gar nicht gedacht. Weil der Wald so schön ist. Dem Wald geht's ja gut.
Ja. Ich meine, das ist auch eine Zoohandlung, ne? Tiere, Natur.
Ja, stimmt. Und das ist eigentlich auch ein guter Punkt, weil ich habe mir schon gedacht, dass das irgendeine Bedeutung hat. Weil sie da ja raucht. Und dann sagt ihr Chef oder ihr Mitarbeiter oder so, sagt, hey, das stört die Tiere, wenn du rauchst.
Mhm.
Und sie hat daran gar nicht gedacht.
Aber sie hat ja auch draußen geraucht.
Ja, aber da sind ja so trotzdem Tierkäfige um sie herum. Also trotzdem auch dieses, sie ist jetzt kein schlechter Mensch oder so, gar nicht, aber also, dass sie jetzt so gezeigt wird, als von wegen sie scheißt auf die Natur, aber sie
bricht Regeln.
Sie bricht Regeln, genau, stimmt. Und sie, in gewisser Weise schadet sie ja auch den Tieren, ohne dass sie es merkt.
Weil sie selbst einfach gefangen ist in ihrer eigenen Welt.
Genau.
Ich finde auch noch in dem Shop, das haben wir gerade nochmal gesehen, weil wir die Szene besonders nochmal betrachtet haben, sieht man sie in der Close-Up und im Hintergrund sehr viel Farben, und zwar sehr viel Orange und sehr viel Blau, was mit so die bestimmenden Farbtöne in diesem Film sind. Blau kommen wir später wahrscheinlich nochmal drauf zu sprechen und Orange ist der süße Papagei, den sie bekommt.
Mhm. Genau, und ich denke, wir können auch einfach wirklich weiter versuchen, sie so zu charakterisieren, weil ich finde, uns wird relativ viel über sie so erzählt. Also zum Beispiel, finde ich, merkt man das krass, dass sie nicht so gut darin ist, mit Menschen zu kommunizieren. Also, dass sie das aktiv auch meidet. Wir kriegen ja nie mit, dass sie Freunde oder irgendwas hat. Sie hat offensichtlich den Kontakt, oder ja, nicht abgebrochen, aber schon so vernachlässigt zu ihrer Schwester und so. Und sie ist so ein Mensch, der sehr alleine durch ihr Leben geht. Und dann kriegt sie ja zum Beispiel das Tier mit nach Hause und dann redet sie mit dem Tier, als wäre das Tier ein Mensch.
Ja.
Also sie redet einfach ganz normal mit diesem Tier, so wie halt wie man erwarten könnte, dass sie mit einem Mensch reden würde, aber sie ist offensichtlich nicht dazu in der Lage, mit Menschen zu reden. Oder hat da Angst vor oder so, oder keine Ahnung. Oder es ist auf jeden Fall geht es ihr besser damit, mit diesem Papagei zu reden. Das fand ich echt ganz spannend. Und erzählt ihr so von ihrem Trauma und so. Sie würde ja nie jemand anderem von ihrem Trauma erzählen, sozusagen. Oder macht sie dann irgendwann später. Aber sie erzählt es sofort dem Papagei.
Ja. Ich finde es auch spannend. Also man sieht ihre Unfähigkeit, mit Menschen zu reden, auch daran, dass bis sie in diese Genossenschaft, in diese Kuh kommen, die anderen Personen, denen sie redet, also zum Beispiel ihr Chef oder der, keine Ahnung, der Mitarbeiter in dem Zoogeschäft und der Typ in der Bar, dass man die nie von vorne sieht. Also der Mitarbeiter ist immer schön unscharf gehalten. Der Typ in der Bar ist nur von hinten gesehen.
Ja.
Und ja, den Papagei, der Papagei ist der Erste, den man sieht.
Ja.
Als Gesprächspartner.
Genau, dadurch ist sie die ganze Zeit so voll im Fokus und alle anderen sind so gar nicht wichtig, weil sie gar keine Rolle spielen für sie auch oder sie die gar nicht so wahrnimmt. Ja. Sie sagt ja auch selber, ne, dass sie sich, also sie, wenn sie da auf dieses Date geht in die Bar, hat sie sich ja vorher verkleidet, so, hat eine Perücke auf und hat sich einen anderen Namen und eine andere Identität ausgedacht, so. Also sie ist offensichtlich nicht so gut darin, irgendwie sie selbst zu sein. Sie sagt es ja dann auch sogar selber, dass sie, dass man sie nicht mögen würde, wenn man wüsste, wer sie. Das sagst du zum Papagei. Mhm. Sie sagt, du würdest mich nicht mögen, wenn ich ich selbst wäre.
Aber ich finde es ein bisschen lame, dass sie in der Bar sagt, sie ist Ballerina und er fragt, von welchem Stück denn? Und dann sagt sie Schwansee.
Ja, sie kennt sich offenbar.
Ja, sie kennt sich gar nicht aus.
Oder sie hat ihr Lieblingsstück halt genannt.
Ja.
Ist doch ein schönes Stück. Das Beste vielleicht. Ja. Ich kenne mich auch nicht mit Ballett aus und ich finde, das ist das beste Stück. Das ist das einzige Stück, was ich je gesehen habe. Ja.
Dann kannst du dir sie als Ballerina vorstellen?
Ja, ich habe mir in dem Moment auch so gedacht, er kennt sich offenbar vielleicht dann auch nicht aus.
Gott sei Dank.
Mit Ballerinas, ja. Weil kann mir halt vorstellen, dass man Ballerinas ansieht, dass sie Ballerinas sind, weil sie eine besondere Körperhaltung und sowas vielleicht haben. Und dass man das dann doch, also ich meine nur, wenn ich mir jetzt einen Job ausdenken würde, würde ich nicht einfach behaupten, ich bin Ballerina. So, weil ich denken würde, das fällt doch bestimmt auf, dass ich offensichtlich keine Ballerina sein kann. Ich finde es schon mutig.
Ich hätte mehr Angst vor fachlichen Fragen. So, okay, und bei welchem Komponist seid ihr dann? Der und der Oper?
Ja, oder manchmal kommt es ja auch dazu, dass dann vielleicht das Gegenüber sagt, ja gut, dann tanz mir mal was vor, ja. Mach mal, geh mal so auf die Zehenspitzen und so. So solche Sachen, die nur Ballerinas können, weil das ja cool ist.
Ja, ich meine, wir kennen das ja auch, ne? Wenn jemand weiß, dass ich Philosophie studiert habe, dann heißt es immer, ey, kannst du was Philosophisches sagen? Hm. Okay, und bei dir, Linguistik, kannst du was Langweiliges sagen?
Wow, hast du gemein. Das ist unfassbar.
Jetzt sind wir wahrscheinlich alle zwei Linguisten-Zuschauer verloren, die wir haben.
Und mich. Und an der Stelle bin ich weg. Kannst du gerne alleine machen. Oh Gott. So, und dann sehen wir ja auch noch, dass sie so Sätze nachspricht, die sie hört. Also ich glaube, sie sagt irgendwie einen Satz aus dem Fernseher nach oder sowas. Und dann hört sie diese Sprachnachricht von ihrer Schwester, die sich Sorgen macht. Und dann hat sie die praktisch irgendwie auswendig gelernt oder so und spricht die ganze Zeit nach.
Ja.
Also das zieht sich durch den ganzen Film. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Weil wir haben andererseits halt auch noch den Papagei, der Sachen nachspricht. Dann hat sie eine Zwillingsschwester, die, also wo man auch sagt, okay, die Zwillingsschwester hast ja auch so Parallele, so du, keine Ahnung, man beendet die Sätze des jeweils anderen oder man ist eine Kopie von etwas, also äußerlich. Wir haben diese Spiegel-Sache, wir haben die Watchers natürlich, die Sachen, also die den Menschen kopieren.
Ja.
So, also das ist super auffällig, dass sie offenbar diese Eigenschaft hat, Sätze nachzusprechen.
Es wird viel, viel imitiert und ich habe erst gedacht, dass sie ja auch in gewisser Weise eine Schauspielerin ist, weil sie sich auch verkleidet und andere Rollen annimmt. Und ich finde, diese ganze Situation in der Genossenschaft ist ja auch ein Theaterstück. Gerade Daniel ist so ein Ankündiger im Theater, der das so entertainmentmäßig die Show beginnt und so.
Ja, macht er einmal, ja, genau.
Ja, Chiara ist am Tanzen und imitiert damit ja auch nur.
Und das finde ich komisch, weil die das machen, genau, die machen das in dieser, wie heißt das nochmal?
Coop.
Und danach fällt der Satz direkt, eigentlich wollen die Watcher nur, dass wir wir selbst sind. Und das ist so weird, weil die offensichtlich gerade alle eine Rolle spielen.
Ja.
Und aber die Watchers wollen eigentlich nur die echte Person praktisch sehen. Also ich weiß nicht, das wird uns halt nur so erzählt. Vielleicht wollen die Watchers das auch nicht. Vielleicht können die Watchers das auch gar nicht. Vielleicht können die das auch gar nicht unterscheiden.
Ja, ich glaube, die Watcher können das auch gar nicht unterscheiden. Und das ist, dass die Watcher den echten Menschen sehen wollen, kommt da wahrscheinlich von Madeline. Und sie sagt, um halt zu lernen. Aber ich glaube, wenn man dir jetzt sagt, verhalte dich mal so wie Joe, dann ab dem fünften Tag wirst du wahrscheinlich auch Schauspielern. Und ein bisschen den Verstand verlieren.
Ich finde es nur so eine starke Parallele halt, weil ich mich, also zu Mina, weil ich mich halt frage, ob sie vielleicht auch gar nicht weiß, wann sie eine Rolle spielt und wann sie sie selbst
Ja.
ist, weil sie halt, ne, mit diesem Wissen, lernen wir ja dann, mit diesem krassen Schuldgefühlen lebt und so und vielleicht auch die ganze Zeit maskiert.
Sie macht ja auch meist gar nichts. Sie sitzt dann ja da und guckt Fernsehen.
Ja, und ich habe halt auch gedacht, dieses Ding, dass sie immer Leute imitiert oder das nicht imitiert, aber dass sie so Sätze nachspricht, so als würde sie, also ich hatte ganz stark den Vibe, als würde sie auch genauso wie die Watchers so ein bisschen lernen wollen, wie normale Menschen reden und wie normale Menschen so agieren und was die sagen und in welchem Tonfall und so. Also als würde sie nicht wissen, wie das funktioniert und es deshalb so wie so eine Schauspielerin so lernt. Ja, das ist schon sehr, 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 sehr ähnlich, meine ich, mit das, was, mit dem, was die Watchers machen.
Ja, stimmt.
Spannend, weil ich weiß nicht, ob der Film uns sagen will, dass zumindest, dass sie nicht gar nicht so unähnlich ist.
Ja, nee, voll, das sehe ich auch. Das war ja auch in der fiktiven Geschichte, waren ja die Fairies und die Menschen ja auch eh Freunde und Schutzengel und was nicht alles.
Ja. Bloß, dass Mina sich ja nicht wie jeder andere Mensch verhält. Sie verhält sich ja schon. Wir können ja nicht sagen, Mina ist wie jeder andere und wir sind alle gar nicht so verschieden von den Fairies, sondern sie ist irgendwie, sie hat auf jeden Fall da eine besondere Ähnlichkeit.
Sie sucht ja irgendwie auch die, ja nicht Erlösung, aber irgendwie ihren Kontakt in der Natur. Sie arbeitet wahrscheinlich nicht umsonst oder aus Versehen in diesem Zooladen.
Ja gut, sie kann halt gut mit Tieren reden.
Ja.
Also sie braucht die Tiere vielleicht, ja. Ja, schon, genau. Sie braucht die Tiere, weil sie sich unter Menschen einfach nicht so wohlfühlt. Oder weil sie hat halt diese dollen Schuldgefühle. Und ich glaube, sie hat halt auch Angst, wenn sie jetzt einer echten Person erzählt, was sie gemacht hat oder was sie selbst denkt, sie denkt ja, sie hat Schuld daran, dass dann sie gejudged wird und so. Und dass dann andere ihr auch sagen, was für eine schlimme Person sie ist vielleicht oder so. Oder sie hat einfach gar keine Lust auf diese Diskussion oder auf diese Konfrontation mit ihrer eigenen Schuld. Aber Tiere tun ihr ja nichts. Aber gleichzeitig entschuldigt sie sich bei dem Papagei. Das finde ich auch gut. Mhm. Weil so, sie fühlt sich auch gejudged von dem Papagei an der einen Stelle, wo sie, ne, von diesem Date wieder zurückkommt oder so. Ja. Und meint so, hey, das ist, sowas mache ich halt manchmal. Und sie sagt auch irgendwas von, das habe ich mir aufgeschrieben. Sie sagt zu dem Papagei, und ich weiß nicht, das ist ein Satz sein, den sie nachspricht. Da sagt sie, what's your story? What are you running from? Das ist eine seltsame Beziehung auf jeden Fall zu den Tieren.
Das habe ich mir aber auch aufgeschrieben. Es wird mehrfach im Film das Running Away Thema aufgegriffen. Ich habe auch von Madeline und so.
Ja, weil sie ja offensichtlich wegrennt vor der Wahrheit, ne?
Ja, genau. Und das ist dann auch wieder so doppeldeutig. Sie möchte einmal aus ihrem Leben flüchten, also davon weglaufen. Und gleichzeitig möchte sie aus dem Wald wieder weglaufen.
Mhm. Aber ich glaube, sie wird in diesem Film halt eine Reise machen und eine Erfahrung, also eine Erfahrung zu gewinnen. Und tatsächlich sehen wir ja auch am Ende wirklich sehr, sehr viel lernen und sehr viel überwinden von ihren Schuldgefühlen.
Ja, ich würde auch noch sagen, es ist ganz praktisch filmisch gesehen, dass sie mit dem Vogel redet, weil sonst müsste sie ja Selbstgespräche führen oder so, um ihren Charakter zu erklären. Und das ist eigentlich ganz clever gemacht, ne?
Sie könnte auch Tagebuch führen.
Tagebuch führen, ja. Jetzt sind die schon ganz cool.
Nee, ich finde es auch cool. Ich mag auch den Papagei. Und der bleibt ja auch bis zum Ende bei ihr. Aber was auch immer gesagt wird, ist dieses Try not to die.
Ja.
Also das sagt sie zum Papagei. Ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang. Und das ist das Erste, was der Papagei wiederholt.
Ja, weil sie den ja alleine lässt.
Ja.
Try not to die.
Aber das ist so eine Art Mantra, was durch diesen Film geht. Weil sie hat, glaube ich, nicht so viel eigentlich, woran sie hängt in ihrem Leben. Oder für was sie leben will oder kann oder so. Weil sie ja einfach völlig allein ist und auch einfach ja diese Schwere so mit sich trägt und so. Und ja gar nicht sie selbst sein kann. Aber offensichtlich ist sie trotzdem, will sie trotzdem nicht sterben.
Ja.
Was schon ein blöder Zustand ist eigentlich, in dem man sich so befinden kann.
Wir müssen schon so viel über diesen Vogel sprechen. Ist es nicht eigentlich auch ein krasses Symbol, dass der Vogel eingesperrt ist? In einem Käfig? Sie hat auch die Freiheit verloren, sie hat sich selbst eingesperrt.
Aber und am Ende?
Ist dann später auch noch in dieser Coop eingesperrt. Und am Ende lässt sie den Vogel frei.
Am Ende lässt sie den Vogel frei? Der haut aber nicht ab.
Nee.
Mir ist nur gerade, damit wir das auch noch mal ein für alle Mal erklären können, auch wenn du mich das vielleicht eh noch fragen wolltest, jetzt klar geworden, dass warum die immer eine Reality-Show gucken.
Ja.
Weil es natürlich auch ja, so eine gefakte Realität ist so. Also es wird so getan, als wäre das die Realität, aber das ist natürlich nicht. Die spielen auch alle eine Rolle. Und außerdem sind die da auch alle eingesperrt. Mhm. Also weil wenn du jetzt so eine Bachelor-Villa oder sowas hast, meine ich dann, die dürfen ja das Gebäude nicht verlassen. Also die müssen da ja sie müssen da zusammenleben auf engstem Raum und da irgendwie ihre ganzen Konflikte austragen. Es ist genau das, was hier auch passiert.
Warum hat der Professor das mitgebracht, diese DVDs?
Keiner.
Ist der großer Fan einfach?
Das ergibt keinen Sinn. Ne?
Aber der Professor muss schon weird sein. So. Mhm. Beschäftigt sich sein Leben lang mit Folklore und so ein Kram. Aber sind Guilty Pleasures offensichtlich Trash-TV.
Ja, man darf doch wohl Hobbys haben. Madeline beschreibt ja Mina als angry und selfish.
Madeline nennt häufig angry als Charaktereigenschaft von Menschen.
Ja, das liegt dann an ihrem Selbstbild wahrscheinlich.
Ja, und der Geschichte zwischen Fairies und Menschen. Also weißt du, so ein rassistischer Vorurteil, so alle Menschen sind böse und so.
Ja.
Und wütend. Nochmal zurück zum Vogel.
Ja.
Weißt du, der Vogel, der hat...
Wieso heißt der Film eigentlich nicht Darwin? Müssen wir noch über den Namen sprechen?
Eben, das wollte ich ansprechen. Der heißt einfach Darwin. Und ich habe auch erst lange überlegt, warum heißt der Darwin? Und dann haben wir den halt nochmal gesehen, ohne dass ich eingeschlafen bin. Und der heißt wohl Darwin, weil die Fairies ja auch eine Art Evolution durchmachen. Es ist eigentlich, glaube ich, streng genommen keine Evolution. Es ist...
Weißt die entwickeln sich halt schon, aber
ja, das sind halt solche,
ist ja keine Evolution. Nee.
Genau, es sind solche Mischlingswesen. Also die passen sich nicht an, das sind einfach nur wie so ein Maultier oder so. Weißt du?
Mm.
Also.
Genau. Aber es gibt trotzdem so verschiedene Evolutionsstufen dann von denen im Laufe der Zeit, weil die halt, es gab ja die Zeit, wo die halt dann noch gut mit den Menschen waren und so. Dann wurden sie eingesperrt, dann haben sie alle ihre Fähigkeiten verloren. Jetzt sind sie da irgendwie im Wald und sind super aggressiv.
Ja, aber die haben sich ja nicht evolutionär verändert.
Nee, das nicht.
Und die Halfling ist halt einfach nur ein Kind von einem Menschen und einem Fairy. Aber danach hat es sich ja nicht weiterentwickelt. Das ist einfach nur alt.
Ja, und außerdem hat der Parrot ja wohl nichts damit zu tun auch. Dass der jetzt Darwin heißt.
Vielleicht so ein Paradiesvogel so.
Vielleicht einfach, weil sie selber eine Evolution durchmachen will. Also sich weiterentwickeln will. Weil sie ja da nicht dazu in der Lage ist, sich zu verändern bisher. Es geht sehr viel um Veränderung, das kann man sagen. Es geht sehr viel um Veränderung in diesem Film. Dass man sich selbst überwindet und so. Und,
ja, aber die Evolution ist halt passiv.
Ja, nee, das stimmt. Aber trotzdem steht die Evolution für Veränderung. Es ist nicht komplett, es ist nicht biologisch.
Ich finde, da hat die gute Shyamalan. Das kann ich mir das nicht merken. Shyamalan. Da hat die gute Shyamalan ein bisschen zu viel in diesen Vogel reingesteckt.
Es kann auch, das wird in der Buchvorlage so gestanden haben.
Okay.
Das kann, also denke ich.
Ja, du hast recht, ja.
Und vielleicht haben sie irgendwas weggelassen, was das erklärt oder so. Nein, aber fand ich trotzdem spannend, weil er kriegt diesen Namen. Der ist ja nicht durch Zufall ausgewählt worden.
Ja.
So, also was sind nun die Regeln, die da befolgen müssen? Erstens, du darfst dem Spiegel nicht den Rücken zudrehen.
Aber auch ein Rücken kann entzücken.
Nee, weil offenbar dürfen die, ich weiß nicht, ob es disrespectful ist oder so, oder die wollen dich halt die ganze Nacht beobachten, auf jeden Fall, die Fairies.
Ich finde es aber eine dumme Strategie. Weil du musst, wenn du jemanden imitieren willst, dann musst du ihn auch mal von hinten sehen.
Ja. Ich denke mal auch, das ist so eher so eine Art, die wollen halt, dass der Mensch unterwürfig ist oder so. Also, dass sie sich so denen unterwerfen, dass sie halt nicht sich einfach so disrespectful halt den Rücken zudrehen. Wir wissen auch die ganze Zeit nicht, was die Fairies wollen, weil wir die nie kennenlernen. Wir wissen immer nur, was der Wissenschaftler sagt und was Madeline sagt. Madeline kennt die natürlich, aber Madeline lügt.
Ja.
Wir wissen nicht, was die wollen und wie diese Regeln genau entstanden sind. Das hat sich so seltsam, also ich weiß nicht, wie der Professor da das so mit denen entschieden hat.
Ich glaube, die Fairies sind nicht ganz anders als Menschen. Stell mal vor, du gehst in den Zoo.
Oha.
Du gehst zu den Löwen und die sind nicht da. Oder der eine liegt nur, aber du siehst nur seinen Rücken. Das ist ja doch enttäuschend. Und wenn du ein böser Zoobesucher bist, dann könntest du rummeckern.
Ja, das stimmt.
Und dann haben wir auch wieder die Parallele zur Zoohandlung.
Voll.
Die Watcher sehen die Menschen da als Zootiere.
Ja. Wenn die nicht aggressiv in dem Moment als Mina gegen die Scheibe klopft.
Mm, Ich glaube, die ist nicht unbedingt, dass sie aggressiv sind, weil die halt irgendwie was macht, interagiert. Sie ist halt sie selbst, sie ist neugierig und lauscht und so. Aber dann dreht sie sich halt um und legt sich hin und schläft. Das ist dann kacke, weil dann ist die Action plötzlich weg.
Ja, stimmt. Hat ja gerade so viel Spaß gemacht. Alle anderen schlafen ja auch.
Ja.
Das ist halt das Ding, die schlafen halt nachts. Mhm. Das muss man ja auch sehen. Ne? Das ist die meiste Zeit, stehen sie vor diesem Löwengehege. Und die Löwen drehen sich zwar nicht weg, aber sie liegen da und schlafen und machen nichts. Also ich weiß nicht, da müsste man vielleicht doch noch eine zusätzliche Regel haben, dass die nachts nicht schlafen dürfen.
Das wird dann halt schwierig, ne? Wenn man tagsüber noch Nahrung finden muss.
Ja, das und doch, so. Kann auch den Watchern vielleicht egal sein. Nee, finde ich langweiliger zu.
Was ist die zweite Regel?
Die zweite Regel ist, die sollen die Tür nicht nach der Dunkelheit öffnen.
Ja, das ist...
Das dient dem Überleben.
Aber ich habe das Gefühl, es hat noch niemand geklopft, bis da der John, das John-Imitat kam. Aber macht schon Sinn, ja.
Ja, das ist eher der Sicherheit, dass sie da sicher sind, glaube ich, geschuldet. Und die anderen Sachen auch. Do not go near the burrows. Also da sind ja diese Löcher im Boden, wo dann gibt es dann so ein unterirdisches Tunnelsystem oder sowas, wo dann die Watcher leben. Also nachts, tagsüber leben, weil die dürfen halt nicht ins Licht, die müssen immer in der Dunkelheit bleiben. Und da darf man sich nicht nähern. Ich glaube aber auch, das wird, glaube ich, auch gesagt, ne, das ist halt wirklich ein Regelbruch im Sinne von, wenn man sich da den nähert oder da gar irgendwie reinkriegt oder so, das finden die gar nicht lustig. Also man soll sich nicht dem ihren Zuhause nähern. Genau, und die vierte Regel ist always stay in the light. Das dient wieder rein dem Überleben. Also es ist so ein bisschen, ja, so ein Mischmasch.
Ja.
Aber gleichzeitig fand ich das schon krass auch. Und da wusste ich auch schon, irgendwas stimmt da nicht. Also man weiß die ganze Zeit, irgendwas stimmt da nicht. Aber dass sie diese Regeln so aufsagen wie so ein Mantra und wie so eine Sekte, so weiß ich nicht, religiöse Sachen irgendwie aufsagt. Da wusste man schon, okay, die Madeline ist da halt, ja, die ist da der Chef, die hat die da irgendwie unter Kontrolle, wie so ein Sektenführer. Und also es ist sehr wahrscheinlich, dass das eine Dynamik annimmt, wo da irgendwer nicht ganz die Wahrheit sagt und wo da alles gar nicht so ist, wie es scheint.
Ja, wenn wir schon mal in der Ecke sind, ich fand mit das Schwächste oder die schwächsten Szenen des Films, wo Mina alleine mit Chiara und Daniel, also jeweils allein, und Madeline, da durch den Wald zieht und die da irgendwas Neues lernt, das fand ich ein bisschen konstruiert. Hat sich fast angefühlt wie ein Videospiel, wo du die drei Sidequests erledigen musst, um in der Mainquest voranzuschreiten. Hier geh mit der Kräuter suchen, hier geh mit dem Jagen und hier hört sie ihre Geschichte an. Das fand ich irgendwie komisch zusammengefügt. Es war irgendwie kein... Ich habe den roten Faden gesehen, irgendwie hat es mich rausgeholt.
Das sollte auch vielleicht auch mal so eine Montage sein, dass man so sieht, okay, was die machen, die da am Tag und so, ne? Wie leben die da? Und was sind da noch irgendwie Regeln, die wir irgendwie wissen müssen für später?
Ja, das ist mehr Tell als Show.
Ja. Naja, ich fand es schon in dem Sinne spannend, weil man natürlich wissen will, was da überhaupt vor sich geht. Man, das ist ja alles so seltsam da.
Aber das ist keine Spannung. Passiert nichts. Die gehen einfach nur und unterhalten sich recht fröhlich.
Ja, wie so eine Zwischensequenz. Ja. Die man skippen würde. Ja.
Man kann das auch komplett skippen, diese Szenen. Dass sie jetzt da die Kräuterexpertin ist und er jagen geht, ist das wichtig für den Plot?
Ja, aber überhaupt sie gehen auch dann auch zu so einem Schild und dann sagt sie irgendwie, ja, du darfst hier nicht weitergehen. Und
ja,
so.
Das ist die einzige Information, die interessant
ja,
ist.
Ja, genau, das stimmt. Ich habe das andere ehrlich gesagt gar nicht im Kopf, weil mein Kopf das einfach geskippt hat. Völlig uninteressant.
Ja.
Ja. Aber dabei sagt der Junge, der Daniel sagt dabei, we all have a role to play, we work together to survive. Also er sagt das nochmal wortwörtlich, sehe ich gerade, das habe ich aufgeschrieben mit dem Rollenspielen. Aber klar müssen die zusammenhalten, um zu überleben. Und dann gibt es ja so einen seltsamen Bruch, den ich auch nicht verstanden habe, aber es kann auch sein, ich habe mir das nicht alles komplett aufgeschrieben, dass Daniel dann so plötzlich irgendwie merkt, so, okay, mit Madeline stimmt irgendwas nicht und damit wir hier irgendwie wegkommen, er sagt irgendwie, es musste sich was ändern, sagt er. Und deshalb hat er da Madeline irgendwie, während die da draußen unterwegs waren, irgendwie gefesselt. Und dann geht Mina direkt zu ihr hin und befreit sie. Während Daniel mit Kira in die Hütte da läuft und sie sich da einschließen. Ich habe überhaupt nicht verstanden, wo das bei Daniel plötzlich herkommt.
Weiß ich auch nicht.
Der Charakter ist komisch. Der ist auch ein bisschen durch, aber ja. Der sich ja in dem Moment plötzlich gegen sie richtet, habe ich nicht verstanden.
Also immer noch nett, dass er sie fesselt und nicht gleich irgendwie absticht oder so.
Ja, ne, der, weil der so ein bisschen irre wirkt, ne? Als wäre er zu allem fähig. Mhm. Ich meine, gut, Madeline hat ja irgendwie dieses Fahrrad halt wieder zurückgeworfen, was sie da rausgeholt haben aus den Burrows und so. Vielleicht war ihm das dann zu viel, weil er irgendwie auch dachte, okay, das wäre eine Chance, hier rauszukommen. Und Madeline das halt so dramatisch auch dann vereitelt hat und so, dass er halt vielleicht...
Ja, Madeline sagt ja, Mina, du hast Daniel ausgenutzt, weil er strohdumm ist.
Ja, ach so, das hört er.
Das hört er, ja.
Ja, okay, gut, dann ist es vielleicht auch nur so irgendwie Kränkung und irgendwie dieses Aufbäumen von, ja, die hat mich...
Aber es ist auch gemein, dass er dann auch Mina mit ausschließt.
Ja, naja, weil Mina eben da an der Madeline dranhängt irgendwie. Die haben sie ja, die kommen dann zusammen, ne?
Ja.
Mina hat nicht diese Reaktion, ne, auf Madelines Verhalten. Die ist so direkt, okay, nee, wir müssen Madeline gehört irgendwie zu uns so. Wir müssen sie mit, wir können sie hier nicht draußen lassen.
Ja.
Obwohl sie ja auch sehen muss, okay, Madeline will die da irgendwie vielleicht dort behalten oder so. Genau, aber was dann auf jeden Fall ja noch passiert, weil da ist ja dann eigentlich auch nochmal ein großer, also ich weiß nicht, da ist auf jeden Fall dann nochmal ein Break, weil sie dann endlich tatsächlich halt diese Hütte verlassen. Weil sie ganz plötzlich, jetzt die werden ja dann irgendwie angegriffen in der Hütte, und dann entdecken sie eine Luke im Boden, die schon immer da war, im Übrigen.
Ja, genau.
Und die leben da seit Jahren oder so.
Die schieben ja die Monster, die Watcher greifen an. Und anstatt diese Fensterscheibe einzuschlagen, die sie ja offensichtlich einschlagen können, da sind ja einige Risse drin. Nee, die wollen durch diese massive Metalltür, die dreifach verriegelt ist. Und die Leute denken sich, die Menschen denken sich, okay, wir schieben diesen dünnen Holztisch davor. Dann ist er verstärkt. Und dabei fällt halt auf, dass da unter dem Tisch eine Luke ist.
Ja, aber die leben da auf, weiß ich nicht, 12 Quadratmeter oder sowas. Und haben diesen Raum offenbar nie richtig durchsucht. Sie haben nicht ein einziges Mal diesen Teppich da weggeräumt.
Merkt man, dass sie keine Videospiele spielen.
Ja, voll. Und ich meine, Mina ist da schon die ganze Zeit an den Boden vollmalen und so weiter. Und so ich meine, die leben da drin. Die sind da die ganze Nacht.
Das muss doch irgendwann dreckig werden.
Muss doch auch mal schon mal... Ja, das sieht nicht so aus, als würde das da dreckig... Also es wird dreckig, weil sie ja im Staub da, glaube ich... Ah nee, sie malt mit Kohle oder so, ne? Ja, gut. Aber das ist ganz seltsam, weil die haben da natürlich, ich habe da auch drauf geachtet, da ist fast nichts in diesem Raum.
Mhm.
Die haben da ja keinen weiteren Raum, die haben da kein Badezimmer oder so. Die haben da irgendwie einen Couch oder so oder ein Bett oder was, worauf die irgendwie alle pennen oder die pennen auf dem Boden. Aber sie haben keine Klamotten, glaube ich, die sie irgendwie wechseln können oder so.
Ja. Ja, die haben noch diesen Sessel und diesen Plattenspieler. Also ein bisschen, das sah alles für mich aus wie so ein Theaterset.
Ja, das habe ich mir aber auch aufgeschrieben. Das ist wirklich so, also werden wir es ja auch sehen, das ist wirklich wie so eine Bühne irgendwie aussieht, wie Requisiten, die da irgendwie sind. Aber es ist krass, ja, haben sie nicht darüber nachgedacht, den Teppich beiseite zu schieben auf jeden Fall. Und dann,
Madeline weiß das ja, glaube ich. Deswegen sagt sie, der Tisch, der muss so stehen bleiben.
Sie weiß das, ja klar.
Alles läuft so, wie es ist.
Sind die da nie ohne sie?
Nee, die sind da, glaube ich, nie ohne sie.
Weil sie immer den ganzen Tag draußen und durch die Wälder streifen.
Vitamin D tanken.
Genau, und dann machen sie halt eine krasse Entdeckung. Und zwar ist unter dieser Coop ein versteckter Keller mit haufenweise Nahrung und mit ganz vielen wissenschaftlichen Notizen und einem Computer und so weiter, wo auch so ein Log-Tagebuch existiert von einem Professor, den sie ja auch schon irgendwie kennen, weil der Name überall steht und weil Madeline von dem erzählt hat und so wahrscheinlich auch ein bisschen. Mhm. Und der hat da offensichtlich geforscht. Und auch dieses Ding da gebaut, glaube ich, ne, diese Coop. Weil er nun mal diese Fairies studiert und auch irgendwie darüber unterrichtet an der Uni.
Und er macht sich die Mühe, das ganze Ding aufzubauen und da Feldforschung zu betreiben, weil er seine, das weiß man noch nicht, ne? In den Videos wird es nicht klar, warum er das macht. Er will einfach nur erforschen.
Er sagt aber so was wie, wir könnten ja hier den Tod überwinden und sowas.
Ja.
Also er hatte offenbar große Ziele in seiner Forschung. Und dann sieht man aber auch, je weiter da diese Videoreihe, es sind über 200 Videos, voranschreitet, dass er, also gut, was vielleicht wichtig ist, er hat da offensichtlich einen von denen gefangen.
Ja.
Um den halt noch besser erforschen zu können. Und ist das dann der Halfling?
Ja.
Ja.
Der ist nämlich auch auf ihn zugekommen. Der war ein bisschen freundlicher.
Ach so, okay. Und dann erfahren wir ja nicht so richtig, was passiert. Er erzählt nur, dass er sich mit dem angefreundet hat, ne? Und dass die sich gut verstehen. Und dass er den, ohne dass er mit dem, ja, also dass er da irgendwie eine Connection hat oder so. Und alles sieht erstmal irgendwie gut aus. Und dann gibt es irgendwie das letzte Video, wo er sagt, ja, das bringt alles nichts. Die sind, ich weiß nicht, ob er irgendwie realisiert hat, dass er auch irgendwie gefährlich ist oder sowas. Aber auf jeden Fall, dass seine Forschung keinen Sinn ergibt und dass er seine Ziele nicht erreichen kann. Und dass er eben, ja, plant, diese Kreatur umzubringen und dann sich selbst umzubringen. Mhm. Aber er erwähnt auch noch, dass er da ein Boot hat und wie man zu diesem Boot kommt. Sodass unsere Insassen wissen, wie sie tatsächlich diesem magischen Wald entfliehen. Hast du gedacht, dass sie diesen Wald jemals verlassen?
Ja, gute Frage. Irgendwie, ja, stimmt, das ist irgendwie, habe ich mich als Zuschauer gar nicht wirklich gefragt, ob sie diesen Wald wirklich verlassen. Ich weiß nicht, ob das für den Film spricht oder nicht. Aber irgendwie hat es mich da nicht ganz gepackt, aber ja. Es geht ja nochmal irgendwie raus, es geht ja noch weiter.
Ja, weil man, ich dachte dann auch wirklich, also genau, die packen dann ihr Zeug und also die sind dann weg. Erstmal, also die sind, die schaffen es da wirklich auch dieser Ortsbeschreibung oder was zu folgen. Und die finden das Boot. Kurz davor wird Daniel natürlich noch getötet und durch Manipulation und so von einem der Watcher, weil die Watcher wollen die halt nicht gehen lassen. Aber der Wald lässt die gehen.
Ja.
Schon erstaunlich, dass das so gut funktioniert, wenn du die richtige Wegbeschreibung hast.
Google Maps.
Und dann setzen sie sich ins Boot und fahren davon. Und an dem Punkt dachte ich tatsächlich, die Geschichte wäre zu Ende.
Dachte ich auch. Ich dachte eigentlich, endlich schlafen gehen. Aber nein, es geht auch eine halbe Stunde weiter.
Das ist so traurig. Ich habe das Gefühl, jeder Film von Shyamalan ist exakt so.
Ja. Perfektes Ende, endlich. Und nein.
Das erzähle ich in der Trap-Folge auch. Aber das ist ja bei Trap so, ne? Dass man bei der Hälfte denkt, okay, ich dachte, der Film wäre jetzt vorbei, wäre ja voll der gute Film gewesen. Mhm. Und das ist bei Old, den ich ja auch gesehen habe irgendwie, also habe ich da erzählt, ganz genauso. Das hat einen ganz komischen letzten dritten Akt, den niemand gebraucht hätte für diese Story. Als ob man irgendwie, als ob der Film besser wird, indem man nochmal irgendwie alles erklärt und noch irgendwie 2, 3 Twists reinbringt, die am Ende auch völlig irrelevant sind. Ja. Also ich meine, hier vielleicht noch weniger als bei Old, aber ich habe da nicht mit gerechnet auf jeden Fall. Gut, ich habe beim ersten Mal schauen den Film auch nicht so komplett verstanden gehabt, aber ich habe gedacht, das ist bestimmt alles erklärt worden. Dass man jetzt nicht noch weitere Erklärungen dazu braucht und so, aber offenbar waren noch ein paar Erklärungen nötig.
Ja, aber dann lass uns doch nochmal über das super spannendste, interessanteste Feature von diesem Film reden oder Geheimnis, das du entdeckt hast. Mir wäre das nie aufgefallen, aber die Augen. Weil die ändern sich ja nach der Flucht oder im Laufe der Flucht.
Ja, ich habe keine Ahnung, die verändern sich auf jeden Fall im Laufe des Films irgendwie. Also, dir ist das eigentlich aufgefallen, soweit ich mich erinnere.
Nee. Es gab genau, es war der Rückblick.
Beim Rückblick von diesem Autounfall, den die in ihrer Kindheit hat, die Mina mit ihrer Schwester und ihrer Mutter, da ist mir aufgefallen, dass sie da keine blauen Augen hat.
Ja.
Aber dir ist aufgefallen, also mir wäre das nicht aufgefallen, wenn du nicht während des Films halt erwähnt hättest, dass man ganz krass ihre Augen die ganze Zeit sieht.
Oh, das ist Teamwork. High five.
Okay.
Das ist ein Hören auf dem Mikrofon.
Okay, alles klar.
Stark. Machen wir jetzt jede Folge, okay?
Nee, und dann gibt es ja auch noch eine Zeichnung, die sie anfertigt von ihren drei Freunden.
Ja, ja.
Wo dir auch aufgefallen ist, dass sie dir in allen blaue Augen zeichnet.
Genau, sie malt mit Kohle, aber also alles schwarz, schwarze Umrisse oder Silhouetten und alle außer Madeline kriegen blaue Augen.
Mhm. Ja, was könnte das bedeuten? Genau, und dann haben wir halt angefangen, darauf zu achten und haben auch noch mal ein bisschen durchgeskippt, ne?
Ja.
Und haben noch mal geschaut, wie ist es denn am Anfang des Films, wo sie in der Zoohandlung arbeitet. Aber da konnten wir es nicht so richtig erkennen, glaube ich, oder? Weil das Licht nicht so gut war?
Ja.
Genau, und dann sehen wir aber relativ klar, dass sie am Ende des Films nach der Flucht keine blauen Augen mehr hat.
Mhm.
Ja, beziehungsweise, genau, hat sie dann nie wieder blaue Augen, ne? Also das ist dann zumindest nicht mehr ersichtlich. Ja. Es kann immer das Licht sein. Vielleicht sind wir da völlig auf dem Holzweg und es ist vielleicht auch nur das magische Licht des Waldes, das ihre Augen plötzlich blau macht. Aber es muss irgendwas bedeuten.
Es muss auf jeden Fall was
bedeuten. Also allein, weil sie die Pupillen, Iris blau malt.
Und wir haben auch, ich habe schon gesagt, bei der Zoohandlung im Hintergrund wird ganz viel mit Blau und Orange gespielt. Und später, in der letzten Szene quasi, hat der Papagei plötzlich auch blaue Flügel. Ja. Ist orange und blau.
So ein Stück auf jeden Fall sind die so. Ja, die sind so ein Stück. Das Ende der Federn ist plötzlich, der Flügelfedern sind plötzlich, ist plötzlich blau. Also ich kann halt nur mir vorstellen, dass es muss ja was mit ihrer inneren Reise zu tun haben. Mhm. Ne? Also sie fängt ja an als jemand, der voll ist mit so Schuldgefühlen und auch irgendwie ja deshalb nicht connecten kann mit ihrer Welt und mit Menschen. Dann macht sie die ganze Reise durch, hat vielleicht die ganze Zeit die blauen Augen. Mhm. Vielleicht sogar ab dem Unfall damals. Ja. Wissen wir halt nicht genau. Und dann durch die Flucht und alles und allem, was da passiert, kriegt sie mit, okay, sie muss der Wahrheit mehr ins Auge blicken und ihre Schwester in ihr Leben lassen und so weiter, ne? Mhm. Damit sie halt überhaupt Chance hat auf ein Leben. Ich meine, wenn sie nicht lernt zu leben, dann ist sie ja praktisch schon tot.
Ja.
Und dann kriegt sie offenbar durch diese ganzen Erkenntnisse, die sie hat und dadurch, dass sie wieder mit ihrer Schwester spricht und so, kriegt sie ihre Augen wieder zurück, die sie als Kind hatte vor dem Unfall. Das wäre schon ganz schön krass, vor allem, weil es halt ein Detail ist, was wirklich, glaube ich, dann nicht jedem auffällt so.
Ich frage mich auch, wie das im Buch kommuniziert wird. Weil da kannst du es ja nicht offensichtlich schreiben, ohne dass es ein bisschen plump ist.
Hm.
Aber wie macht man das denn dann?
Na, wenn du es nur so Nebensätze packst, die meisten Leute überlesen ja sowas.
Ja, okay. Oder auch die Zeichnung.
Ja.
Mina malt die drei Insassen, die kriegen alle blaue Augen, obwohl die gar keine blauen Augen haben. Und nur Madeline, die kriegt keine blauen Augen.
Hm. Genau.
Muss man das Buch mal lesen.
Ja.
Falls ihr das Buch gelesen habt, liebe Zuhörer.
Ja, lest mal das Buch für uns bitte und sagt uns das dann.
Ja.
Das wären so Hausaufgaben.
Hausaufgaben.
Genau, und ich weiß nicht, vielleicht können wir ja ganz kurz trotzdem nochmal den Twist am Ende. Wir müssen ja über das Ende reden.
Mhm.
Also sie guckt ja sich an, was der Professor da erforscht hat und so. Und kriegt dann mit, dass die Madeline seine verstorbene Frau ist. Das heißt, dass die Madeline, die sie im Wald da getroffen haben, offensichtlich nicht existieren dürfte, weil sie schon tot ist. Das heißt, dass sie wohl kein Mensch ist, sondern ein der Watcher ist. Und dann geht sie mit dieser Information zu Kira und erzählt ihr das alles.
Mhm.
Und dann stellt sich heraus, Kira ist auch gar nicht mehr Kira, sondern ebenfalls ein Watcher, beziehungsweise derselbe Watcher, also ebenfalls Madeline. Ich weiß gar nicht, man hat ja keinen anderen Namen, deswegen, also selbst Mina nennt sie dann einfach die ganze Zeit Madeline.
Ja.
Weil sie, glaube ich, auch die meiste Zeit als Madeline da gelebt hat. Weil wir, genau, hast ja vorhin kurz schon angerissen, erfahren haben, dass, oder spätestens jetzt erfahren wir, dass der Kilmartin, heißt er, glaube ich, der Professor, eben das alles nur gemacht hat, damit er seine verstorbene Frau wieder zurückholen kann zu den Lebenden. Das heißt, er hat praktisch seine Madeline wieder erschaffen, indem er dem Watcher beigebracht hat, mit dem er sich da angefreundet hat, so zu sein wie seine Frau.
Ja.
Wie auch immer er das gemacht hat. Aber der Watcher kann offensichtlich auch irgendwie Gedanken lesen oder so. Oder er hatte ganz viele Bilder dabei und hat dem Watcher das gezeigt.
Aber dann wär's ja lucky, dass niemand schon im Bunker die Bilder gefunden hat.
Ja, ich frage mich gerade nur, weil der Watcher ja, wie gesagt, Madeline nie kennengelernt hat, wie das funktioniert. Genau, und dann gibt es so einen kleinen Showdown und so. Wir erfahren auf jeden Fall auch, dass Madeline, sag ich jetzt mal, kein Watcher ist im eigentlichen Sinne, sondern eine Mischung aus einer Fairy und einem Mensch, was dazu geführt hat, dass
sie bei Tag unterwegs sein kann.
Genau.
Sie ist ein Daywalker.
Sie ist ein Daywalker. Und dass sie sich halt auch ihr ganzes Leben halt wie so eine Ausgestoßene gefühlt hat, weil sie eben gar nicht so angenommen wurde von den anderen Fairies. Und auch, das ist ja so ein bisschen dieses Befreiungsding, was Mina dem Halbling dann erzählt.
Ja.
So im Sinne von, ja, ich kenne das, mir geht es genauso, du hast dich dein ganzes Leben lang irgendwie, du hattest dein ganzes Leben lang das Gefühl, du hast was Böses in dir und dass du nicht dazugehörst. Und das, das macht halt was mit einem, wenn man irgendwie dieses, das so, das, das so, das Gefühl hat, man trägt was Böses in sich und so. Mhm. Also du hast in dem Moment so einen Spiegel zwischen diesen beiden Charakteren, die, wo man am Anfang jetzt nicht dachte, dass sie irgendwas miteinander zu tun haben können. Mhm. Und also darauf lässt sich ja dann tatsächlich der Halbling ein und lässt davon ab, Mina anzugreifen und verwandelt sich in die ursprüngliche Form zurück und fliegt weg. Konflikt gelöst.
Ich fand das auch ein bisschen schnell. Also die Argumentation irgendwie wirkte das so, weiß ich nicht, ein bisschen wie so ein Kinderfilm irgendwie.
Ja, wie so das Ende von einem Märchen,
ja.
Wo du den Konflikt, du hast halt nur 20 Minuten Zeit, die Geschichte zu erzählen und dann löst den Konflikt am Ende mit einem Satz.
Schon, ja.
Ja, nee, voll. Absolut.
Aber ist jetzt, was macht jetzt Madeline, nachdem sie befreit wurde und fliegen kann, wieder Vogel auf Käfig geöffnet?
Ja, ist halt auch eh die Frage, ne? Was macht man denn dann? Okay, man, also ich weiß nicht, warum greift er denn überhaupt die Menschen an? Also warum greift er überhaupt Mina an? Also Ziel ist ja irgendwie, Mina umzubringen dann in dem Moment, ne?
Wenn sie das Geheimnis kennt und sie Madeline verraten könnte. Mhm. Was bescheuert ist, weil Madeline Changeling ist. Sie kann sich ja in
anderen Menschen wandeln. Ja, ich weiß nicht, wo die Gefahr dann bestünde.
Ich glaube, sie ist einfach auch traumatisiert. Sie hat Angst vor allen Menschen.
Ja.
Kein Vertrauensverlust. So. Wer weiß ja, warum der Professor überhaupt sie umgebracht hat. Mhm. Oder sie umbringen wollte. Vielleicht hat er gemerkt, dass sie wirklich immer mehr zu einem Menschen wird und das ihm unheimlich ist, weil er wirklich jemanden wieder zum Leben erweckt hat, der eigentlich tot ist. Und das ist entgegen der Natur. Das ist ja auch elementarer Bestandteil.
Ja, und von so vielen anderen Filmen auch.
Genau. Und deswegen hat er gedacht, okay, ich muss das auslöschen. Und das, stell mal vor, du wirst immer mehr zum Menschen und dann verliebst du dich in den Professor, bist halt wirklich Madeline. Mhm. Und dann kommt er und will dich abschießen. Das muss doch hart traumatisierend sein.
Ja, ja, ja. Stimmt.
Dann bist du wieder alleine, musst wieder keine Ahnung was machen.
Mhm. Ja, und hat dann ja offensichtlich entschieden, halt diese anderen Menschen
aufzunehmen.
Um nicht so alleine zu sein und um die...
Ja.
Sagt er so, ich glaube, sie weiß es halt auch selber nicht so genau, warum sie es gemacht hat. Weil sie ja auch sagt, ja, ich habe euch halt nur studiert und so und musste deshalb in der Nähe von euch sein. Und dann sagt Mina, nein, Schwachsinn, du hast einfach irgendwie was wiedererkannt in uns, was auch in dir ist.
Mitgefühl.
Ja, genau. Und dann erinnern sie sich ja auch, oder sie erinnert sich dann auch so ein bisschen daran, so von wegen, ja, da hast du uns beschützt und so. Mhm. Das hätte sie ja gar nicht tun müssen.
Es gibt ganz viele Szenen, wo zum Beispiel an der Tür, wo Madeline und Mina ausgeschlossen wurden und Mina dann anfängt, da über ihre Zwillingsschwester zu reden, über diesen Unfall. Mhm. Da gibt's halt häufiger in diesem Film, es gibt immer Shots dann auf Madeline, wie sie da so sehr interessiert sie anschaut und genau zuhört und aber auch nicht irgendwie kalt, sondern sehr mit Mitgefühl.
Ja, ich dachte, das soll, ja, das stimmt, ja. Ich dachte auch so, okay, das soll vielleicht nur so im Nachhinein dann halt heißen, ja, okay, es ist halt auch ein Watcher, so. Die beobachten halt. Mhm. Und versuchen halt immer so menschliche Regungen irgendwie zu kopieren und wahrzunehmen und so auch, damit sie halt viel wie möglich lernen. Aber klar, wir wissen ja dann, okay, sie ist halt Mensch, also ist da einfach auch viel, viel Gutes noch da, so. Und viel, ja, solche Sachen irgendwie mit Gefühl und.
Und eine gewisse Obsession. Denn als der Konflikt gelöst ist, hat Madeline nichts Besseres zu tun, als Mina auf Schritt und Tritt zu verfolgen.
Ja, Mina macht das nichts aus, aber. Das ist schon erstaunlich. Also vielleicht einfach so fast so, als weil Mina sie so ein bisschen gezähmt hat. Mhm. Auch, also so, sie hat halt ja niemanden und sie kann wahrscheinlich auch nicht. Ich weiß nicht, warum sie unbedingt im Gestalt von diesem kleinen Mädchen immer ist mit den roten Haaren, weil das hat der Professor auch schon erwähnt.
Stimmt, ja.
Dass er die Gestalt schon gesehen hat in dieser Form.
Weil das so maximal unschuldig ist.
Ja, vielleicht.
Und rot wieder mit dem Vogel und so, dieses Orange.
Nee, und dass sie dann irgendwie vielleicht auch gar nicht, sie weiß ja gar nicht, wohin sie gehen soll auch, ne? Sie kann ja nicht einfach, sie ist ja kein Teil der Menschheit, sie kann ja nicht einfach ohne weiteres da jetzt eine Familie gründen, einen Freundeskreis haben und einem Job nachgehen oder irgendwas, das geht ja nicht. Du kannst ja nicht einfach so auf der Erde leben, wie jeder andere Mensch auch. Und deswegen, die einzige Person, die sie kennt und die sie mag, irgendwie jetzt natürlich auch, ist Mina. Ist eigentlich schade, dass sie nicht Freunde bleiben.
Ja. Aber langfristig wird wohl ihr Ziel sein, Menschen und Fairies wieder zusammenzubringen.
Ja, ich meine, das Ziel wird sich erst irgendwie noch entwickeln, auf jeden Fall. Ne? So wie es jetzt auch sieht, ist da einfach immer noch eine gewisse ja, Überforderung vielleicht oder sowas. Oder auch so, und ich weiß nicht, was ich tun kann und was ich tun soll überhaupt. So hat man das Gefühl, weil sie ja, wie gesagt, nichts anderes tut, als durch die Stadt zu gehen und Mina zu verfolgen. Also da ist ja erstmal gar nicht viel eigener Wille irgendwie da, irgendwas zu machen.
Ja.
Aber das kommt vielleicht noch.
Genau, im Grunde ist jetzt einfach wirklich ein Kind, weil ein Kind macht ja, ist an sich alleine ja auch in der Welt ziemlich hilflos und kann nur die Erwachsenen imitieren irgendwann.
Ja, was auch im Übrigen Mina am Anfang schon macht. Im Auto, das ist mir jetzt gerade aufgefallen, dass sie das da ja auch schon macht, dass ihre Mutter was sagt und Mina das einfach wiederholt.
Ja, und ich schließe das mit, die Tochter imitiert ihren Vater im Regiefilm.
Ich habe das Gefühl, wir haben viel mehr aus dem Film herausgeholt, als da ist.
Ja.
Also ich meine, wie viel Sachen wir jetzt noch aufgedeckt haben. Und Zusammenhänge, ich meine, das wurde sich natürlich überlegt und so weiter. Aber ich glaube, dass, hätte ich den Film jetzt nur einmal gesehen, hätte ich nichts davon sagen können oder verstehen können.
So.
Also wir haben, ich finde, der Film ist besser geworden dadurch, dass wir ihn besprochen haben.
Absolut, vielleicht geht jetzt auch ein Oscar. Ah, nee, der ist schon alt, ne?
Ja, der ist schon irgendwie 1-2 Jahre alt, leider. Aber das wäre natürlich stark. Nee, das finde ich toll.
Finde ich auch.
Der Film ist, finde der, ja, ich weiß nicht, ob er ganz rund ist am Ende. Ich meine, wie gesagt, dass sie die Luke die ganze Zeit nicht finden, das finde ich ein bisschen Plothole immer noch. So gut kann Madeline gar nicht aufpassen auf die Luke.
Ich schaue nochmal auf meinen Fragenzettel, ob ich noch welche schweren Plot-Fragen habe. Nein, habe ich nicht.
Alles schon beantwortet.
Ja, es war ein sehr produktives Gespräch.
Wir müssen den Film noch bewerten, im Übrigen.
Das stimmt, ja. Ich habe versucht, ein paar Pluspunkte und ein paar Minuspunkte aufzuschreiben.
Mhm.
Die so ein bisschen auch gerade so besonders so ästhetisch in diese Richtung gehen, so was der Film irgendwie geleistet hat. Unabhängig von der krassen Story, die sich jetzt für uns ausgebreitet hat durch unsere Analyse, weil die ist wirklich toll, das ist super.
Mhm.
Ich finde die schauspielerische Leistung von Dakota Fanning super. Also diesen sehr, sehr krass mehrdimensionalen Charakter gespielt. Ich mochte diese ganzen Theateranleihen, dass es auf dieser Bühne ist und dann ist auch irgendwie ein Zoo und alle spielen Rollen.
Mhm.
Und dass das bis zum Ende durchgezogen wurde und das so ein tragendes Element, das fand ich sehr, sehr cool. Das Farbspiel fand ich toll, besonders der gelbe Vogel in dieser unglaublichen Tristesse, die es da gibt, in diesem Wald, was gleichzeitig auch ein Negativpunkt ist, weil diesen Wald finde ich ein bisschen langweilig. Der wirkt halt auch irgendwie so ein Set, wie so ein Greenscreen fast.
Mhm.
Irgendwie alles nicht so, das ist für mich nicht so wirklich Natur, ist irgendwie.
Wir sind halt nicht in Winden, wir sind in einem Zauberwald.
Ja, aber der sieht nicht zauberhaft aus.
Wie gesagt, nicht Winden, ich meine hier Norwegen, meine ich natürlich.
Gut, dass es hier keine Atomkraftwerk gibt. Und diese Unschärfeffekte kann man erklären, aber irgendwie finde ich es ja auch dann recht billig, weil dann im Hintergrund nicht so viel passiert. Irgendwie Produktionsgeld sparen, was hatten wir schon bei Obsession, dieses Problem. Auch die Effekte, so, da wurde auch gespart, wenn es dann mal irgendwie so der Boden bebt, das sieht so nach wackelndem Moos aus und so irgendwie. Ist das nicht wirklich großer Horror? Das ist kein großes Horrorkino, weil mir der Film halt auch nicht wirklich Angst gemacht hat.
Mhm.
Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus?
Ich muss das auch sagen. Also ich hatte zu keinem Zeitpunkt irgendwie Angst oder so. Ich fand die auch gar nicht so bedrohlich. Ich habe gedacht, da kommt vielleicht noch was, dass wir eher noch mal gezeigt werden oder so in einem bedrohlicheren Setting. Mhm. Aber das haben wir gar nicht. Wir haben halt später die angreifenden, aggressiven Fairies sind, die sich halt dann in den anderen Körper so reinschmuggeln. Also die sich halt verwandeln so. Und das sind dann die, das sind also einfach echte Menschen, die halt dann halt nur ganz normal da die angreifen halt. Aber wir haben nicht die in ihrer eigentlichen Form, dass sie irgendwas Gefährliches tun oder was Bedrohliches oder so. Also was, wo man jetzt irgendwie Angst hat und denkt, krass, die sind super riesig und so weiter. Das Schlimmste fand ich fast noch, als John am Anfang auf diesen Baum hochklettert und abrutscht und runterfällt. Das hat überhaupt nichts mit irgendwas zu tun. Aber das ist natürlich blöd. Wenn dir sowas passiert. Nee, man denkt so, er rennt vor irgendwas weg oder so, aber wir sehen überhaupt nicht, wovor er Angst hat. Und wir sehen es auch später nicht so richtig. Mhm. Alles, wenn die in so einer bedrohlichen Situation sind, dann sind sie in ihrer sicheren, oder dann auch vielleicht nicht mehr so sicheren, aber irgendwie in ihrer Hütte drin, wo die ja gar auch, sie können ja auch gar nicht sehen, wie die Bedrohung eigentlich aussieht. Mhm. Und wir sehen das auch nicht. Und dann ist es mehr so aus dem Off, dass dann irgendwie dann noch einer so weggezogen wird oder so, oder John am Anfang dann irgendwie geschnappt wird oder sowas. Aber wir sehen halt zu keinem Zeitpunkt irgendwas.
Ja.
Und deswegen muss ich wirklich auch sagen, dass ich das gar nicht, ich fand den Film auch gar nicht gruselig. Das ist schon schade, weil es soll schon ein Horrorfilm sein.
Ja, ist ein bisschen wie Trap. Trap war auch nicht wirklich gruselig.
Ja, das stimmt. Wobei Trap eher auch ein Thriller ist, so, oder es ist kein Horrorfilm. Hier haben wir halt so wir haben ganz klare Horrorfiguren, so an The Fairies, klassische. Hätte man das auch noch mal ein bisschen, hätte man vielleicht ein bisschen mutiger sein sollen, aber es kann auch wirklich am Budget irgendwie gelegen haben. So scheint es mir zumindest zu sein. Aber ansonsten fand ich den optisch trotzdem sehr, sehr ansprechend, muss ich sagen. Also, ich fand das schon schön, die Szenerie.
Ja,
ich fand auch den Wald, wie gesagt, eigentlich so schön. Also, er ist halt nicht realistisch gewesen oder so, aber das so tagsüber oder sowas, oder keine Ahnung, es war schon übertrieben zwar, aber es war schön beleuchtet. Und es sah schon alles sehr verwunschen aus und so weiter. Fand ich.
Ich weiß, irgendwie hat mir das Verwunschene gefehlt. Also hier der Wald ums Eck, der ist wirklich verwunschener.
Ja gut, wir sind halt in Norwegen. Ist halt wunderschön.
Ja.
Aber klar, von den irischen Wäldern erwartet man ja dasselbe.
Genau, also irgendwie habe ich meine Anforderungen jetzt hochgeschraubt, was Wälder angeht in
Filmen. Nö, aber mir ist das nicht negativ aufgefallen. Ich fand das schön. Ich fand die Schauspieler alle toll. Ich fand, dass da am Ende, wie gesagt, wir haben das ja jetzt entschlüsselt, doch viel drin war. Man kann richtig viele so Bögen machen und so Parallelen finden und so weiter. Da wurde sich echt auch viel Gedanken gemacht. Also der Film ist jetzt auf jeden Fall, wie gesagt, besser, als ich gedacht habe, als ich den zum ersten Mal geguckt hatte.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist gut. Aber ich gucke ihn nicht nochmal. Ja, genau.
Also auf der Abiturnotenskala, welche Note würdest du geben?
Ja, ich kann dem jetzt auch nicht so viel geben. Ja, ich kann dem nicht mehr als 7 Punkte geben.
Ja, 7 Punkte. Da war ich auch am drüber nachdenken. Weil es ist halt, es will ein Horrorfilm sein, aber es ist keiner. Gleichzeitig macht es irgendwie Spaß, aber gleichzeitig geht auch 30 Minuten zu lang. Ja, komm, ich gehe auch mit den 7 Punkten. Dann treffen wir uns.
Alles klar. Sehr gut. Dann würde ich sagen, dann können wir ja jetzt hier Schluss machen. Wir brechen hier ab. Und dann lassen wir uns überraschen, weil wir wissen das zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht so genau, was wir noch so für Filme hier in Norwegen besprechen. Hoffentlich lokalen Bezug oder wie auch immer. Das war jetzt ja nur so mäßig nah an Skandinavien und der hiesigen Folklore.
Mhm.
Aber ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir werden auf jeden Fall noch gute Filme raussuchen.
Da gehe ich stark von aus. Vielen Dank fürs Zuhören.
Und genau, und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Abschieden wir uns. Bis dann. Ciao.
Ciao.